Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wie viele Menschen in Deutschland betroffen sind, genaue Zahlen liegen nicht vor aufgrund von Untersuchungen, aber wird vermutet, dass von 1000 Menschen 6 oder 7 Autisten sind, also ein gar nicht so seltenes Phänomen. Als Merkmal vieler Autisten gilt zum einen, dass sie nicht immer soziale und emotionale Signale anderer deuten können, zum anderen die Fixierung auf bestimmte Rituale oder auch auf bestimmte Interessen. Gerade diese Fixierung wird ja in Spielfilmen oder Serien über Autisten immer wieder als besondere Fähigkeit herausgestellt. In ihrem Spezialgebiet sind Autisten einfach klasse, so die Botschaft, die vermittelt wird. Doch stimmt diese Botschaft, wenn wir auf Autisten und ihre Chance auf dem Arbeitsmarkt schauen? Dieser Frage wollen wir aus Anlass des heutigen Weltautismustages nachgehen. Darüber hinaus informieren wir unter anderem über einen Prozessauftakt rund um die Neckermann-Pleite vor 7 Jahren und auch die Diskussion über die Gemeinnützigkeit von Umweltverbänden wird ein Thema sein. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Doch zunächst schauen wir auf die Weltwirtschaft, beginnen also mit dem globalen, weltumfassenden Blick, und zwar aus dem Blickwinkel der WTO, der Welthandelsorganisation, die sich heute zur Lage der Weltwirtschaft äußerte. Aus Genf berichtet Jan Breuer.
2,6% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr, im nächsten 3%. Damit korrigiert die Welthandelsorganisation ihre eigene Prognose aus 2018 deutlich. Damals ging man noch von 3,7% Wachstum aus. Generaldirektor Roberto Acevedo macht dafür vor allem die zahlreichen Handelskonflikte verantwortlich. In Genf sagte er, angesichts enormer Handelsspannungen weltweit sollte sich niemand über diesen Ausblick wundern. Der Handel kann seine Rolle als Wachstumstreiber nicht voll ausspielen, solange ein hohes Maß an Unsicherheit herrscht. Als größtes Risiko sieht die WTO vor allem die Spannungen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China, die sich mit Strafzöllen überzogen haben. Entsprechend aufmerksam verfolgt man bei der Welthandelsorganisation die Verhandlungen über eine Beilegung des Konfliktes. Sollte dies gelingen, dann könnte laut WTO der Welthandel durchaus wieder Fahrt aufnehmen und in diesem Jahr bis zu 4% wachsen. Auf der anderen Seite, sollten sich die USA und China nicht einigen und die Strafzölle vielleicht sogar ausgebaut werden, dann könnte sich der Bremseffekt noch stärker bemerkbar machen und der Welthandel im Jahr 2018 sogar nur um 1,3% wachsen.
Weltwirtschaftsbilanz der WTO, Jan Breuer, berichtete, und wir legen noch einen nach. Auch die Chefin des IWF, des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, hat sich soeben zur Lage der Weltwirtschaft geäußert. In ihrer traditionellen Rede im Vorfeld der IWF-Frühjahrstagung. Jan Bösche fasst die wichtigsten Positionen zusammen.
IWF-Chefin Christine Lagarde warnt schon seit einiger Zeit davor, dass die Weltwirtschaft vor Problemen steht. Im vergangenen Jahr warnte sie vor Wolken am Himmel. Jetzt sagte sie, das Wetter sei unruhig. Lagarde kündigte an, dass der Internationale Währungsfonds kommende Woche seine Wachstumsaussichten zurückschrauben werde. Anfang des Jahres lagen sie noch um die 3,5%. Allerdings, von einer Rezession wollte sie noch nicht sprechen. Gründe für den Rückgang: Handelsstreitigkeiten oder der drohende Brexit. Außerdem gäbe es in manchen Bereichen zu hohe Schulden und generell Unruhe an den Finanzmärkten. Lagarde forderte die Regierungen auf, die Probleme zu reagieren. Sie warnte eindringlich vor Handelsbarrieren. Ihr Beispiel: Wenn der Handel zwischen den USA und China mit 25% Zöllen belegt werde, würde das Bruttoinlandsprodukt der USA um 0,6% zurückgehen, das Chinas sogar um 1,5%. Eine direkte Warnung an US-Präsident Trump, der ja mit Zöllen versucht, das Handelsdefizit der USA zu reduzieren. Lagarde sagte, wer Defizite reduzieren wolle, solle lieber auf Zölle verzichten. Grundsätzlich zeige sich, dass eine engere Zusammenarbeit im Handel zu mehr Investitionen führe. Die IWF-Chefin mahnte die Regierungen wieder, die noch guten Zeiten jetzt auszunutzen, um Steuern zu reformieren, Schulden abzubauen und soziale Sicherungsnetze zu stärken. Lagarde sprach auch über die Gefahren des Klimawandels. Ein Vorschlag des IWF sind Steuern auf CO2-Abgase. Sie könnten die Folgen des Klimawandels abmildern. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank treffen sich in der kommenden Woche in Washington, um mit ihren Mitgliedsländern über die Lage der Weltwirtschaft zu sprechen.
Jan Bösche und der IWF zur Lage der Weltwirtschaft. Wer sich zum Wohle der Gesellschaft engagiert, der verdient auch staatliche Förderung. In diesem Punkt herrscht Einigkeit. Doch wie sieht es aus, wenn wir nur ein einziges Wort ergänzen? Wer sich zum Wohle der Gesellschaft politisch engagiert, wie sieht es da aus mit der staatlichen Förderung? Genau um diese Frage ging es heute auf einer Veranstaltung in Berlin. Für uns fasst Theo Gehrs die Positionen zusammen.
5 Wochen ist das Urteil des Bundesfinanzhofes alt und noch immer herrscht Alarmstufe Rot unter Umwelt-, Natur- und Tierschutzverbänden sowie bei vielen globalisierungskritischen Organisationen. Vor 5 Wochen hatte Deutschlands höchstes Finanzgericht der Organisation ATTAC die Gemeinnützigkeit aberkannt. Seitdem geht die Furcht um, dies könne Schule machen und auch andere treffen. Und deshalb wurde heute Widerstand angekündigt.
Das machen wir nicht mit,
sagt Michael Müller, einst Staatssekretär im Bundesumweltministerium und heute Bundesvorsitzender der Naturfreunde Deutschland.
Wir sagen ganz klar, die Kritik an einzelnen Verbänden, unbeschadet, welche Schwerpunkte wir haben, welche Aktivitäten wir machen, verstehen wir als einen Angriff auf unser Engagement insgesamt.
Die Angriffe nehmen zu, stellt denn auch der Vorsitzende des BUND, Hubert Weiger, fest. Und das mit einem ganz klaren Ziel.
Es geht darum, dass versucht wird, uns die Glaubwürdigkeit abzusprechen. Es geht um Versuche der Einschränkung der Finanzierungsmöglichkeiten bis hin politische Einschüchterungen.
Und das alles, so sehen es die Verbände, unter dem Deckmantel des Steuerrechts, in dem die Organisationen fürchten müssen, dass ihnen die Gemeinnützigkeit aberkannt werden könnte, so wie bei ATTAC Ende Februar. Begründung damals, ATTAC verfolge rein politische Ziele, diese seien aber nicht vom Steuerrecht geschützt. ATTAC darf deshalb keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen, Spenden sind nicht mehr steuerlich absetzbar. Und genau das grabe den betroffenen Verbänden und Organisationen das Wasser ab, warnt Hubert Weiger.
Da muss ich nicht verbieten. Im Endergebnis wird die Organisation mit erheblichen, nicht nur finanziellen, sondern Unterstützungsproblemen zu tun haben. Und es ist viel letztendlich schlimmer, als wenn es ein Verbot ging. Dagegen könnte ich was machen, aber so bin ich ja noch existent, aber mir werden die Wurzeln entzogen.
Deshalb fordern die Verbände, unbequeme Organisationen, die auf demokratischem Wege Veränderungen herbeiführen wollen, etwa durch Demonstrationen oder Aufrufe oder mit juristischen Mitteln, wie die DUH mit den Fahrverbotsurteilen Verbesserungen durchsetzen wollen, nicht über das Steuerrecht mundtot zu machen. Der Staat brauche zivilgesellschaftliches Engagement, Umweltverbände beispielsweise seien oft aus der Natur der Sache heraus kritisch, betont auch Michael Müller.
Unser Ansatz ist nicht vereinbar mit dem, was ist. Das ist ja der eigentliche Punkt.
Der Katalog gemeinnütziger Aktivitäten müsse deshalb ausgeweitet werden, damit Klarheit herrsche, fordert denn auch Felix Kolb von CAMPAC, einer Organisation, die ebenfalls um ihre Gemeinnützigkeit zittert. Nötig sei eine Art Demokratieklausel in der einschlägigen Abgabenordnung.
Was es also braucht, ist eine eindeutige Klarstellung, dass politische Äußerungen zu egal welchem Thema völlig gemeinnützigkeitsunschädlich sind, auch unabhängig davon, ob ich diesen Satzungszweck in meiner Satzung habe. Das ist, denke ich, dringend notwendig.
Und so sammeln die Verbände ihre Kräfte. Für sie hat die Kraftprobe um ihre Gemeinnützigkeit gerade erst begonnen.
Theo Gehrs über die Gemeinnützigkeit von Umweltverbänden. Rund um den Weltautismustag wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht, Menschen mit Autismus benötigen die Unterstützung durch die Gesellschaft, sowohl im Wohnumfeld als auch im Arbeitsleben. Heute ist dieser Weltautismustag und wir wollten den mal zum Anlass nehmen, um zu schauen, wer Autisten beschäftigt und wie die Erfahrungen sind auf Seiten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Der IT-Dienstleister Auticon gilt ja als das erste Unternehmen in Deutschland, das überwiegend Autisten beschäftigt. Und somit inzwischen auch einige Erfahrungen gesammelt hat. Mehr dazu von Tobias Krone.
Dass er anders ist als seine Mitmenschen, hat Markus Hofer schon länger gewusst. Nur, dass er Autist ist, erfuhr er erst mit 39.
Du verstehst nichts, du kommst dir irgendwie ausgeschlossen vor, irgendwie läuft alles an dir vorbei. Freunde finden, Arbeitsplätze finden fast unmöglich.
Markus Hofer, grünes T-Shirt, strubbeliger Bart, ist durch einen Fernsehbeitrag auf sein eigentliches Problem gestoßen. Seit etwa 5 Jahren arbeitet er als IT-Fachmann bei Auticon, einem Unternehmen, das nur Autisten als Software-Spezialisten einstellt. Dieter Hahn ist der Leiter der Münchner Niederlassung und einer von 3 Geschäftsführern und erklärt die Geschäftsidee, auf die der Gründer Dirk Müller-Remus kam, als dieser wegen seines autistischen Sohns Hilfe suchte.
Und da hat er dann in diesen Selbsthilfegruppen immer festgestellt, ja, der eine ist irgendwie Informatiker, arbeitssuchend, der andere ist Physiker, ist Ingenieur, ist Mathematiker, alle arbeitslos. Und dann hat er gesagt, das kann ja nicht sein, wir sind in einer Zeit des Fachkräftemangels. Und dann hat man solche Spezialisten, die alle arbeitssuchend, arbeitslos sind. Das kann nicht sein. Und das war sozusagen der Beweggrund für ihn, Auticon zu gründen.
Mittlerweile arbeiten bei Auticon über 200 IT-Spezialisten, die ohne die Betreuung durch die Jobcoaches wohl wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten. Die Pädagogen im Betrieb sorgen dafür, dass die Unternehmen, in die Auticon seine festangestellten Mitarbeiter entsendet, gut vorbereitet sind. Angefangen bei der Lichtempfindlichkeit am Arbeitsplatz, mit der viele Autisten kämpfen, bis hin zu klareren Ansagen vom Chef. Jeder Mensch mit Autismus hat seine eigenen Schwierigkeiten und Stärken. So gut eingerichtet arbeiten die IT-Spezialisten oft effizienter als Nicht-Autisten, etwa beim Entdecken von Fehlern in Datenbanken.
Autisten müssen keine Fehler suchen, sondern sie finden sie automatisch. Das ist wie, mir hat mal einer erklärt, dass das auf ihn zufliegt. Also er muss sich da nicht anstrengen, er sieht es sofort.
Einmal halfen Autisten aus dem Unternehmen einem Autozulieferer aus der Patsche.
Die Herausforderung für denjenigen war, dass alle vier Entwickler von ihm abgeworben worden sind vom Mitbewerb. Und es war nichts dokumentiert. So. Und jetzt gab es einen sehr komplexen Algorithmus im Hause, den keiner mehr verstanden hat. Das Know-how war weg. Und dann kam die Anfrage an uns, ob wir uns das vorstellen können.
Das Team aus Autisten kam dann hinter den Algorithmus. Eine Leistung, auf die man bei Auticon stolz ist. Zumindest bei den Nicht-Autisten. Ob ihn der Job bei Auticon glücklich mache, das ist für Markus Hofer die falsche Frage.
Da kann ich jetzt nicht mitgehen, weil die emotionale Seite von dem Ganzen mir nicht zugänglich ist. Also ich kann mich weder freuen, noch kann ich trauern oder so. Wie mein Vater gestorben ist, war er halt einfach am nächsten Tag weg. Wie meine Mutter gestorben ist, die war halt einfach weg, Ende. Da ist nichts. Und genauso ist es an der Arbeit. Ich kann mich jetzt an der Arbeit nicht erfreuen in dem Sinne. Ich kann sagen, ich habe meine Arbeit gut gemacht.
Die Firma Auticon bezeichnet sich als soziales Unternehmen, arbeitet aber gewinnorientiert. Jeder, der mitarbeiten will, muss mehrere Eignungstests durchlaufen. Die Psychologin und Referentin des Bundesverbands Autismus Deutschland, Dr. Bärbel Wohlleben, begrüßt Initiativen wie die von Auticon. Doch ohne spezielle Jobbetreuung scheiterten viele Autisten nach ihren Berufsausbildungen.
Weil die Bedingungen eben doch nicht so sind, dass sie dieser Belastung standhalten oder vielleicht nur eine verkürzte, dreistündige Tätigkeit am Tag oder sowas ausüben können.
Weil sowohl das Bewusstsein für Autismus als auch der Bedarf an IT-Fachkräften weltweit steigen, expandiert das Unternehmen derzeit nach Großbritannien, Frankreich, Italien und seit kurzem auch in die Vereinigten Staaten von Amerika.
Tobias Krone über Autisten als IT-Spezialisten. Erstmals seit längerem ist Deutschland im Jahr 2018 beim Klimaschutz wieder vorangekommen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Jule Reimer.
Um rund 4% gingen die deutschen CO2-Emissionen 2018 zurück. Das besagt eine Prognoseberechnung des Umweltbundesamtes. Dies lag auch an den Auswirkungen des milden Winters. Es wurde weniger Kohle, Öl und Gas verbrannt. Parallel stieg die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien an. Und im Sommer wiederum, in diesem heißen Sommer, führten viele Flüsse wegen der anhaltenden Dürre zu wenig Wasser, sodass Frachter sie nicht befahren konnte. Und das führte zu Heizölknappheit und höheren Preisen. Dass Klimawandel und Naturkatastrophen neben Kriegen ein wichtiger Treiber für Hunger sind, wurde heute in Brüssel bei der Vorstellung des jährlichen Reports über Ernährungskrisen klar. Lebensbedrohlichen bzw. massiven Hunger erlitten vergangenes Jahr weltweit rund 156 Millionen Menschen. Das legen EU, die Welternährungsorganisation FAO und das Welternährungsprogramm WFP in ihrem Bericht dar. Etwa 2/3 der Betroffenen leben laut der Studie in nur 8 Ländern, darunter Jemen, Afghanistan, Sudan und Syrien, und in 13 Ländern wie Nordkorea und Venezuela fehlt es an verlässlichen Daten. Großbritannien hat laut der EU-Wettbewerbshüter multinationalen Konzernen in den vergangenen Jahren unerlaubte Steuervorteile gewährt. Eine 2013 eingeführte Steuerbefreiung für konzerninterne Finanzierungen sei teilweise nicht mit europäischem Recht vereinbar, teilt die EU-Kommission heute mit. Und Brexit hin oder her, Großbritannien müsse die Steuerschuld dieser Firmen zurückfordern. Boeings vom Typ 737 MAX bleiben weiter am Boden. Das nach 2 Abstürzen verhängte Flugverbot gegen diese Flugzeuge wird noch über Wochen andauern. Der US-Hersteller benötige Zeit, um die nach den Abstürzen in die Kritik geratene Steuerungssoftware weiter zu überarbeiten. Das teilte die US-Luftfahrtbehörde mit.
Jule Reimer mit den Wirtschaftsmeldungen. Ganz verschwunden ist der Name Neckermann noch nicht von der Wirtschaftsbildfläche. Unter dem Dach der Otto-Gruppe gibt es noch den Online-Versandhandel neckermann.de. Das war es dann aber auch mit dem traditionsreichen und eins größten Versandhandelshaus in Deutschland, das vor fast 7 Jahren schon pleite gegangen war. Genau diese Pleite hat aber nun ein juristisches Nachspiel und heute war Prozessauftakt vor dem Landgericht Frankfurt am Main. Worum es hier geht, mehr dazu von unserem Korrespondenten für das Bundesland Hessen, Ludger Fittgau.
Es geht bei diesem Prozess im Kern um die Frage, haben Geschäftsführung und Aufsichtsrat von Neckermann 2012 zu lange um den Erhalt der Firma gekämpft und dabei Geld ausgegeben, das nun in der Insolvenzmasse fehlt. 19 Millionen Euro hätten damals gespart werden können, wenn Neckermann früher in die Insolvenz gegangen wäre. Das ist die Position des Klägers, des Insolvenzverwalters Michael Frege. Deswegen fordert er sowohl von den 4 damaligen geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern als auch von den 12 Mitgliedern des von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern paritätisch besetzten Aufsichtsrates diese Summe zurück. Doch die 21. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main wird diesem Antrag wohl nicht folgen. Das deutete sich schon heute am ersten Verhandlungstag an. Denn die Kammer hat Bedenken, ob die Klage wirklich zulässig ist.
Jedenfalls hat der Vorsitzende Richter deutlich gemacht, dass er nach gegenwärtigem Stand an der Klage des Insolvenzverwalters überhaupt nichts an Substanz findet.
Sagt Tjaak Mensen, der die Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter im Aufsichtsrat verteidigt. In der Tat. Das Gericht sah heute in seiner ersten umfassenden Bewertung des Falls kein grundsätzliches Fehlverhalten der Neckermann-Gremien im Jahr 2012. Damals taumelte der Versandhändler zwischen dem klassischen Kataloggeschäft und E-Commerce hin und her, erinnerte die Kammer. Damals entschloss man sich, den Druck des Katalogs und den Textilbereich einzustellen. Betroffen waren 1400 Arbeitsplätze. Man habe deshalb gute Gründe dafür gehabt, wochenlang zähe Verhandlungen mit Neckermann-Investoren, Vertragspartnern sowie dem Betriebsrat über einen Sozialplan zu führen und nicht zu früh aufzugeben, so das Gericht. Auch der Insolvenzverwalter ahnt bereits, dass er mit seiner Klage scheitern könnte. Der Anklagevertreter Joachim Kühne.
Wir werden das Verfahren hier in der ersten Instanz natürlich fortführen. Und wenn dann dieses Gericht entschieden hat, werden die Gläubigergremien darüber befinden, ob man auch in eine zweite Instanz gehen wird.
Schärfe bekam der Schlagabtausch zwischen Anklagebank und Verteidigung heute in dem Moment, als die Verteidigung dem Insolvenzverwalter vorwarf, mit seiner Klage gegen den Aufsichtsrat die paritätische Mitbestimmung in Deutschland zu gefährden. Denn welche Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten wären noch bereit, alles für den Erhalt eines Unternehmens zu tun, wenn ihnen nachher eine Klage drohe, fragte der Arbeitnehmeranwalt Tjaak Mensen.
Ja, natürlich, klar. Das Zusammenarbeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ganz wichtig in einer solchen Situation. Und wenn solcherlei Risiken tatsächlich von Insolvenzverwaltern aufgemacht werden, dann werden solche Bereitschaften auch wirklich bis an die Schmerzgrenze zu gehen, um ein Unternehmen zu retten, tatsächlich abnehmen. Da habe ich große Sorge vor.
Joachim Kühne von der Neckermann Insolvenzverwaltung wehrte sich gegen den Angriff der Verteidigung. Die Klage gegen den Aufsichtsrat gefährde die paritätische Mitbestimmung.
Die Mitbestimmung wird in keiner Weise angegriffen. Es ist so, dass im Rahmen eines Insolvenzverfahrens Ansprüche gegen Organe eines Unternehmens pflichtgemäß zu prüfen sind. Zu den Organen gehört die Geschäftsführung und im vorliegenden Fall auch ein Aufsichtsrat, der mit 6 Mitgliedern der Kapitalseite und 6 Mitgliedern der Arbeitnehmerseite vertreten ist. Und im Rahmen des Verfahrens war es notwendig und geboten, hier alle Organe zu verklagen.
Doch seit heute spricht vieles dafür, dass die Klage in erster Instanz abgewiesen wird. Die Urteilsverkündung ist für Anfang September vorgesehen.
Ludger Fittgau über den Prozessauftakt zur Neckermann-Pleite von 2012. Als Alternative zu Facebook war es vom Internetkonzern Google geplant, Google Plus. Doch dieser Plan ging nicht auf. Google Plus wurde jetzt endgültig beerdigt. Aus Los Angeles ein Nachruf von Markus Schuler.
Die Ausgangsbedingungen für Google vor 7 Jahren waren perfekt. Android, das Smartphone-Betriebssystem des Unternehmens, war auf dem Vormarsch. Es war auf Millionen Telefonen installiert und quasi jeder, der ein Handy mit Android besaß, wurde automatisch zum Google Plus-Mitglied.
Davon sind wir damals alle ausgegangen, weil Google schon diese große Plattform mit Android hatte, aber dann auch Google Plus zum Beispiel in die Suche eingebunden hat und eigentlich in alle Teile von Google eingebunden hat. Hat dann aber am Ende nicht geklappt. Die Besucher sind einfach nicht zu Google Plus gekommen und sind bei Facebook geblieben.
Das ist Frederic Lardinois. Er ist leitender Redakteur beim Tech-Blog TechCrunch im Silicon Valley. Der deutschstämmige Journalist war einer der ersten Nutzer von Google+. Er sagt, das Suchmaschinenunternehmen hat sich beim Versuch, ein eigenes soziales Netzwerk aufzubauen, ziemlich heftig verhoben.
Nachdem Google zwar immer gesagt hat, sie hatten Millionen von Benutzer bei Google+, war das einfach nie wirklich der Fall. Und auf Dauer gab es bei Google Plus zwar noch einige Gruppen, einige Communities, die bei Google Plus sehr dabei waren. Die Linux-Community zum Beispiel war sehr stark bei Google Plus vertreten. Aber am Ende hat es keiner mehr benutzt, weil der Netzwerkeffekt einfach fehlte. Wenn meine Freunde nicht bei Google Plus sind, warum soll ich dann zu Google Plus gehen?
2011 hat Google-Manager Vikunt Dhotra Google Plus gestartet. Zuvor war er bereits erfolgreich am Start des Android-Smartphone-Betriebssystems beteiligt. Er galt innerhalb des Konzerns als der kommende neue Star. Viel konnte also nicht mehr schiefgehen, dachte man in der Firmenzentrale in Mountain View. Google wollte vor allem den Aufstieg von Facebook verhindern. Weder mit Orkut noch mit Waves, zwei Vorgängernetzwerken, war das dem Unternehmen gelungen. Google Plus sollte dem Suchmaschinenkonzern den Weg ebnen und endlich Facebook Paroli bieten.
Ich glaube, es lag daran, dass Google Plus für viele Leute zu kompliziert war. Es gab diese Idee der Kreise, wo man dann seine Freunde in verschiedene Kreise einordnen musste. Google hat dann auch ein paar Fehler gemacht. Sie haben gesagt, alle müssen ihre echten Namen bei Google Plus benutzen. Man darf nicht anonym bei Google Plus dabei sein. Google ist einfach eine sehr technische Firma, die, glaube ich, nicht verstanden hat, wie soziale Netzwerke wirklich funktionieren.
Gut 7 Jahre später haben sich all die Anstrengungen nicht ausgezahlt. Google Plus war vielleicht die größte Pleite des Suchmaschinenkonzerns. Zuletzt führte das unliebsam gewordene Netzwerk nur noch ein Schattendasein und machte mit Datenpannen auf sich aufmerksam.
Google Plus macht dicht, Markus Schuler berichtete, und noch nicht, aber gleich macht für heute auch die Börse in Frankfurt am Main dicht. Zumindest endet der Xetra-Handel. Schauen wir, was der Handelstag gebracht hat. In unserem Börsenstudio begrüße ich jetzt Claudia Wehrle. Frau Wehrle, ein viel diskutiertes Thema war heute die Krypto- oder Cyberwährung Bitcoin. Warum?
Ja, das Bitcoins, das sind digitale Zahlungsmittel, die elektronisch geschaffen und verwahrt werden. Es gab hier mal einen riesigen Hype. Zuletzt ist es ruhig geworden und heute nun, da knackt der Bitcoin-Kurs vorübergehend die Marke von $5.000. Dieses satte Plus soll von einem einzelnen Käufer ausgelöst worden sein. Ja, möglicherweise steckt da der Wunsch nach Rendite dahinter, aber wie gesagt, das alles sind sehr, sehr hochriskante Geschäfte und dadurch, dass der Markt sehr begrenzt ist, kann auch ein Einzelner ein solches Plus auslösen.
Und nach dem Bitcoin, was tat sich sonst auf dem Devisenmarkt?
Ja, der Euro ist deutlich zurückgegangen, kostet aktuell nur noch $1.1190. Das hängt mit dem starken Dollar zusammen. Der hat zuletzt immer wieder von guten Konjunkturdaten profitieren können. Dass der DAX jetzt so deutlich gestiegen ist, und zwar um gut 1% bei jetzt 11.754 Punkten. Das wird allerdings mit etwas anderem in Verbindung gebracht. Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, die hat zwar davon gesprochen, dass sich die Weltwirtschaft an einem heiklen Punkt befinde. Dann ist da noch das Hickhack und den Brexit. Andererseits, die Notenbanken treten im Moment ja auf die Bremse. Die stimulierende Geldpolitik in China, die wirkt sich positiv auf die Kurse aus. Schlicht und einfach deshalb, weil China für viele Branchen mittlerweile ein ganz wichtiger Absatzmarkt ist.
Und angesichts der erwähnten Unsicherheit haben deshalb Anleger verstärkt bei Staatsanleihen zugegriffen?
Ja, die Umlaufrendite unverändert bei -0,1%. Es gab Gewinne bis zu 27 Cent und dem standen Verluste bis zu 8 Cent gegenüber.
Was tut sich beim Goldpreis?
Der Goldpreis, die Feinunze, kostet aktuell $1.291,66, also hält das Niveau ungefähr von gestern.
Schauen wir noch auf Einzelentwicklungen beim Aktienhandel. Der Dachverband der Autoindustrie hat heute Zahlen zu den Neuzulassungen im ersten Quartal veröffentlicht und spricht selbst von einer positiven Bilanz. Teilen die Anleger diese Ansicht?
Autoaktien zumindest sind deutlich im Plus. BMW plus 2,5%, Daimler und VW, da sehen wir ein Plus von über 1%. Auch das hängt letztendlich mit China zusammen. Wenn die Konjunktur dort rund läuft, dann, so die Hoffnung, werden die Chinesen auch Autos kaufen.
Und im Zusammenhang mit der geplanten Stahlfusion haben ThyssenKrupp und der indische Tata-Konzern Zugeständnisse an die EU-Wettbewerbshüter gemacht. Wie beurteilen denn die Anleger diesen Schritt?
Das wird grundsätzlich positiv gesehen. Die Papiere von ThyssenKrupp müssen ihre Tagesgewinne teilweise aber wieder abgeben.
Claudia Werle über den heutigen Handelstag an der Börse. Meine Kollegin Anna Kohn begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über Kinderbücher. Anlass ist die Kinderbuchmesse in Bologna und eine Preisverleihung, der Astrid-Lindgren-Preis. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.